Moin. Stimmtest, morgendlicher Stimmtest. Moin, hallo. Willkommen zur etwas später beginnenden zweiteiligen Vorlesung. Wir machen irgendwo zwischendurch eine Pause, da wo das gut passt, und besprechen dann, wie genau und wie lange. Das heißt, das Audio wird auch zweiteilig sein. Und wo sind wir eigentlich? Wir sind immer noch in Kapitel 5, das heißt, wir reden immer noch über Primzahltests. Und wir besprechen gerade den letzten Test. Das ist auch der einzige, den wir hier sehen werden, immer noch sehen, bei dem wir eine komplett zuverlässige Aussage haben. Das ist der Lukas-Test oder Lukas-Lehmann-Test. Und wir zeigen gerade, dass dieser Test zuverlässig ist. Eine Mersenne-Zahl ist prim, genau dann, wenn sie ein Teiler ist von dem entsprechenden Folgegebiet Rn-2, wobei n der Index an der Mersenne-Zahl ist. Und das ist eine ungerade Primzahl. Habe ich nicht alles angeschrieben, weil der Satz letztes Mal ordentlich an der Tafel stand. Und wir haben auch schon mit dem Beweis angefangen. Tatsächlich waren wir schon in der einen Beweisrichtung ein ganzes Stückchen weit gekommen. Wir haben begonnen damit, dass unsere Mersenne-Zahl prim ist. Wir haben sie klein p genannt, haben dann gewusst, dass ein gewisses Element aus dem Ring Z-Wurzel 3 kongruent ist. Also das war, glaube ich, μ, mit dem wir angefangen hatten. μ ist kongruent zu μ hoch p ist kongruent zu μ quer modulo p, wobei p diese Mersenne-Zahl ist. Das liegt daran, dass p kongruent zu minus 5 ist modulo 12. Ich habe da drüben auf dem Spickzettel nochmal so ein paar Fakten aufgeschrieben, damit wir da nicht jedes Mal zurückblättern müssen. Damit haben wir angefangen, mit dieser Anwendung von sozusagen Fermats kleinem Satz in diesem Ring Z Wurzel 3. Dann haben wir irgendwie geschickt umgeformt, irgendwas weggekürzt, Kongruenzrechnung benutzt, bla bla bla. Und am Ende kam raus, minus 1 ist kongruent zu 2 hoch k minus 1 mal tau hoch k, wobei tau die Zahl 2 plus Wurzel 3 ist und k ist p plus 1 halb. Und das ist auch alles sinnvoll, weil p ungerade ist und deswegen ist p plus 1 gerade. Und das ist ein sinnvoller, natürlicher Exponent. So, da waren wir angekommen und das war, wie ich fand, ein ziemlich guter Cliffhanger, weil hoffentlich ziemlich mysteriös geblieben ist, wie zur Hölle man von da aus jetzt zu diesem Rn zeigt. Also arbeiten wir da jetzt weiter. Ich möchte mal kurz gucken, was k minus 1 ist. Hier steht ja k, Schmierzettel. Ist dann das, was da rechts steht, minus 1. Und wenn ich das mit halbem ausdrücke, das ist also p plus 1 halbe minus 2 halbe. Und ich schreibe das deshalb so hin, weil man jetzt sehen kann, dass da p minus 1 halbe rauskommt. Das heißt, k minus 1 ist p minus 1 halbe und das ist gut, denn 2 durch p minus 1 halbe erinnert uns hoffentlich ans Euler-Kriterium. Das heißt, wir kriegen wieder ein Legendre-Symbol und können damit irgendwas tun. So, das ist der erste kleine magische Trick. Das Euler-Kriterium sagt uns, 2 hoch k minus 1 ist kongruent zu 2 p. Mod p, aber Moment, 2 über p kennen wir doch vielleicht, da können wir doch gleich weiterschreiben. Wie war das nochmal? 2 über p ist kongruent zu, ist 1 bzw. minus 1 und dann auch kongruent dazu, modulo p, so wie wir gerade rechnen, je nachdem, ob die Zahl p, die unten steht, kongruent zu 1 bzw. minus 1 ist mod 8 oder 3 bzw. minus 3. Glücklicherweise wissen wir, wozu p kongruent ist modulo 8, haben wir letztes Mal geklärt, das war minus 1. Also sind wir hier in dem Fall, wo 1 rauskommt, mit der 2 über p-Regel. Denn p ist kongruent zu minus 1 mod 8. Achso, Kongruenz und Gleichheit, die Kongruenz bezieht sich auf mod p. Aha. Dann möchte ich gerne noch. Was möchte ich noch machen? Ich möchte hier an diesem Tau noch was machen. Also da steht ja Tau hoch k. Und jetzt möchte ich k nochmal andersrum schreiben, damit, wenn wir dann gleich alles einsetzen, noch mehr Magie passieren kann. Definition. Und wo steht's? 4 plus 1 halbe. Pi war unsere n-te Messenzahl, also 2 hoch n minus 1. Wenn ich da jetzt noch ein plus 1 drauf haue, steht da also 2 hoch n plus 1, minus 1 plus 1. Das Ganze mit 2 hoch n minus 1. Das ist nach Definition von Messenzahlen der Fall. Und jetzt kann ich das alles einsetzen. Da oben in unsere wunderbare Kongruenz. Jetzt ist nämlich minus 1 Kongruenz zu. Ich schreibe es nochmal ab. 2 hoch k minus 1 tau hoch k. Und das ist jetzt Kongruenz zu. Na, was haben wir hier? 2 hoch k minus 1 war 1 Modulo p. Schön. Und tau hoch k ist tau hoch, 2 hoch n minus 1. Ist alles richtig abgeschrieben? Ja. Das n minus 1 steht im Exponenten von der 2 und das alles steht im Exponenten von tau. Mod p. Ja. Jetzt möchte ich fast die gleiche Kongruenz gerne nochmal haben. Ich wende mal auf alles die Abbildung quer an. Was tat nochmal die Abbildung quer? Die macht aus einem Ringelement a plus b hoch zu 3 das Ringelement a minus b hoch zu 3. Was passiert, wenn ich das anwende hier auf diese Kongruenz? Ja, die minus bleibt, minus, die minus 1 bleibt. 1 minus 1. Hier auf der rechten Seite bleibt die 1 eine 1 und aus tau wird tau quer. Wir müssen uns noch kurz überlegen, ob sich das mit der Multiplikation verträgt. Aber ja, tut es. Es verträgt sich mit Addition und Multiplikation. Das ist ein Ringhomomorphismus, das ist sogar ein Ringautomorphismus von diesem Ring. Haben wir nicht gezeigt, kann man dann nachrechnen. So, das heißt, wir werfen da drauf und dann bekommen wir minus 1 ist auch kongruent zu tau quer hoch. 2 hoch n minus 1, Modulo pi. Diese Teilbarkeitsgeschichte bleibt auch unberührt von der Anwendung von quer, weil quer sich ja mit der Multiplikation verträgt. Okay. Schreiben wir das auch noch hin. Anwendung der Abbildung, nennen Sie jetzt mal quer als Abbildung. Die Fahrt auch. Minus 1 ist Kongruenz zu quer hoch. 2 n minus 1 Mod. Okay, und jetzt haben wir 2 Kongruenzen. Das sind alles Kongruenzen im Ring Z Wurzel 3. Das ist wichtig, das werde ich gleich noch 1, 2, 3, 5 mal sagen. Und wenn wir jetzt zwei solche Kongruenzen haben, dann können wir damit irgendwas tun. Wir haben ja so Rechenregeln für Kongruenzen. Man kann Kongruenzen addieren, subtrahieren, multiplizieren. Gekürzt haben wir auch schon. Hier möchte ich jetzt mal addieren. So, und dann habe ich auf der linken Seite minus 2, das ist gleich plus d minus 1 plus nochmal minus 1. Und auf der rechten Seite erhalte ich von der Kongruenz, mit der wir angefangen haben, 1 tau hoch 2 hoch minus 1. Und von der zweiten Kongruenz erhalte ich 1 tau quer hoch 2 hoch minus 1. Und das kommt uns doch jetzt hoffentlich bekannt vor, denn diese Tau-Gedöns-Sachen, Tau hoch irgendwas plus Tau quer hoch das Gleiche, das war doch immer das entsprechende Folgeglied aus unserer R-Folge. Das heißt, da kann ich schon mal hinschreiben, das ist R. Was ist denn das jetzt? Der Index, der oben dran steht an den 2, der Exponent, ist der Index an dem Folgeglied. Also ist das R n minus 1. Und alles immer noch mod p. Aha, interessant. Wenn wir das jetzt ein bisschen anders lesen, da steht jetzt minus 2 ist Kongruenz zu irgendwas mal p. Das bedeutet, p teilt das, was auf der rechten Seite steht, plus 2 im Ring Z Wurzel 3. Das heißt, p teilt rn minus 1 spielen Z-Wurzel 3. So, jetzt sind wir dort. Hallo. Jetzt sind wir dort und das ist schon mal gar nicht schlecht, denn Rn minus 1 plus 2 ist ja das gleiche wie Rn minus 2 zum Quadrat. Wir erinnern uns, man kriegt ja immer das nächste Folgeglied, indem man das davor nimmt, quadriert und minus 2 rechnet. Das heißt Rn minus 2 zum Quadrat minus 2 ist Rn minus 1. Was sollten wir nochmal zeigen? Oh, wir wollten zeigen, P teilt Rn minus 2. Und was haben wir jetzt? P teilt Rn minus 2 Quadrat in Z-Wurzel 3. Wenn P da, das ist ein euklidischer Ring, also ist der faktoriell, wenn P da jetzt prim wäre, wären wir fertig. Keine Ahnung. Macht nichts. Macht nichts. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, so zu argumentieren, als wären wir in Z. Das wäre hier, also das ist so der Klassiker, dass man an der Stelle sowas falsch macht. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir passen auf und überlegen, wie kommt man denn von der Teilbarkeit, die wir im Ring Z-Wurzel 3 haben, zu Teilbarkeit in Z, bei der wir mehr wissen, weil P dort eine Primzahl ist. Hallo, mein Vorschlag, wir wenden die Norm an. Die Norm von P ist P Quadrat. Die teilt jetzt die Norm von Zahl in Z und jetzt können wir uns beschäftigen. P Quadrat teilt eine vierte Potenz von irgendwas in Z und in Z ist P eine Primzahl, das heißt, wenn P dort ein Produkt teilt, teilt es einen der Faktoren, also ist P ein Teiler von R minus 2. Ist. Yay, erst war es schon fertig. Dann atmen wir kurz. Vielleicht mache ich irgendwo etwas Platz. Den Spickzettel können wir nach wie vor gebrauchen. Und dann können wir gleich mit der anderen Beweisrichtung loslegen.
Das behalte ich mal, das finde ich nicht schlecht. Aber falls ich mit der Spickzettel habe, möchte ich mal dort ein bisschen wischen. Darf ich das schon? Für die später gekommen sind, möchten Sie ein Foto machen oder so? Ansonsten sind Sie da. Foto, Fotos wurden schon gemacht. Ein Foto war noch nicht fertig. Yes, me. Dann geht's weiter. Ich kann jetzt zwischendurch nicht wischen und kann mich die ganze Zeit freuen über die anderen Beweislichter. Und dies jetzt, dass wir mit der Teilbarkeit anfangen und das wir dann beweisen. Dass eine Zahl prim ist. Dann kommt die Richtung. Jetzt Mn und wir wissen von dieser Zahl jetzt noch nichts. Nur, dass n eine ungerade Primzahl ist, sonst nichts. Jetzt sei n ein Teiler von n z und wir wollen jetzt zeigen, dass mn eine Primzahl ist.
Naja, mn ist eine natürliche Zahl und groß genug, um eine interessante Primfaktorzerlegung zu haben. Tatsächlich haben wir uns sogar überlegt, dass wir über die Primteiler von Mn was wissen. Modulo 12. Wir wissen, es gibt einen, der kongruent zu 5 oder minus 5 ist Modulo 12. Und so einen können wir uns schnappen, können ihn Q nennen. Ah, da zitiere ich irgendein Lemma. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 5, 11b. Kalender. Irgendwo auf dem Spickzettel steht es auch, aber ohne Nummer. Dass wir am Ende sehen werden, dass Q und MN dieselbe Zahl sind. Das heißt, dann ist MN selber eine Primzahl. So, da wollen wir irgendwie hin. Gut, wie machen wir das? Na, zunächst halten wir fest, dass alles, was durch MN teilbar ist in Z, dann auch durch diesen Primteiler Q teilbar ist. Vorschrift, wie man die rekursive Folge explizit kriegt, anders schreiben. Das heißt, es ist jetzt ein Teiler von Tau hoch 2 hoch n minus 2 plus Tau quer hoch 2 hoch n minus 2 im Ring Z Wurzel 3. Das ist halt zufällig eine ganze Zahl, aber da es nicht wie eine aussieht. Und Z, ein Teilring von Z Wurzel 3 ist. Möchte ich auch die Teilbarkeit in dem Ring erwähnen. Ich glaube, das ist es schon. Denn jetzt fangen wir wieder an, mit Kongruenzen zu arbeiten. Im Ring Z Wurzel 3. Arbeiten, wir können irgendwas addieren, so klein multiplizieren. Ich möchte gerne beide Seiten mit Tau hoch 2 hoch n minus 2 multiplizieren und gucken, was passiert. Und hier also quasi mit der Gleichheit, die insbesondere eine Kongruenz ist, mod Q, Tau hoch 2 hoch n minus 2 ist Kongruenz zu Tau hoch 2 hoch n minus 2. Und wenn ich das auf beiden Seiten mache, dann erhalte ich, gucken wir mal hin. Gucken wir mal hin, bevor ich anfange zu schreiben, damit wir vielleicht schon was vereinfachen können. Rechts ist ja völlig egal, dann multipliziere ich mit 0. Aber links passiert was Interessantes, denn hier vorne steht ja der Term nochmal, das heißt, ich quadriere den. Dann steht da Tau hoch 2 hoch n minus 1. Einverstanden? Und hier bei diesem Summanden, da steht ja dasselbe dann einmal mit dem Querstrich drüber und einmal ohne, aber der Exponent ist der gleiche. Das heißt, ich kann dann unten wieder zusammenfassen, dann steht da Tau mal Tau quer. Und Tau mal Tau quer war 1. Damit ich also schöner umformen kann, fange ich rechts mit der 0 an, die sich nicht verändert hat. Jetzt ist 0, Kongruenz zu diesem ganzen Zeug. Multipliziert mit Tau hoch 2 hoch n minus 2. Und dann fasse ich zusammen, so wie ich das gerade beschrieben habe. Vorne entsteht Tau hoch 2 hoch n minus 1. Und hinten entsteht Tau mal Tau quer hoch irgendwas, also 1. Tau hoch 2 hoch n minus 1 ist kongruent zu, wenn ich es auf die andere Seite bringe, minus 1. Jetzt möchte ich diese modulare Ordnung gerne ins Spiel bringen. Ich muss mal kurz darüber nachdenken, wie das jetzt geht. Also, kleines Gedankenspiel. Wenn ich diese Kongruenz nehme und sie quadriere, was passiert? Links steht dann Tau hoch 2 hoch n, rechts steht 1. Also erhalte ich dann Tau hoch irgendwas ist 1 modulo q. Das riecht nach modularer Ordnung. So, wie war das nochmal? Da hatten wir so ein Lemma zu. Wenn man ein Exponenten hat, mit dem, also so dass die entsprechende Potenz kongruent zu 1 ist, modulo dem man rechnet, dann ist die modulare Ordnung ein Teil davon. So war es doch. Okay. Dann fangen wir mal an, das zusammen zu puzzeln. Jetzt ist also Tau 2 n kongruent zu 1 mal u. Das heißt, die Ordnung modulo q von Tau im Ring Z Wurzel 3, in dem das alles definiert ist, weil es ein faktoreller Ring ist, teilt q. So, das setzt einen Teil in Z, aber die Ordnung hier bezieht sich, deswegen mache ich einen Pfeil dran, auf den Ring Z Wurzel 3. Damit alles sinnvoll ist. Oh, und da wollte ich auch noch ein Lemma zitieren,
das drinsteht. Das Lemma, in dem das drinsteht, mit der Ordnung.
Moment, nee, nicht halt Q. Q ist doch das Modul, den wir rechnen. Was ist das Ding, was hier geteilt wird? 2 hoch n, der Exponent, der dran steht. Das habe ich bestimmt auch gerade falsch gesagt, das tut mir leid. Also 2 hoch n ist der Exponent, der hier dran steht, mit dem wir 1 erhalten, Modulo Q. Wir wissen nicht, ob es das erste Mal ist, wir wissen aber, dass bei all diesen Exponenten dann die modulare Ordnung ein Teil davon ist und der Exponent ist 2 hoch n. Das heißt, die Ordnung von Tau modulo q teilt 2 hoch n, diese Teilerei ist ein z. Den Rest habe ich gesagt, dann ist das richtig. Und jetzt möchte ich noch das Lemma hinschreiben, wo dieses Teilen herkommt. Das war Lemma 513. Das hatte, glaube ich, mehrere Teile. Guck mal. Genau, Lemma 513 hatte insgesamt 3 Teile. Und der Teil, auf den ich mich beziehe, ist Teil A. So, jetzt ist hoffentlich alles richtig. Zumal wir jetzt dadurch draufstarren sehen, wir erreichen hier beim Exponenten 2 hoch n 1, modulo q, aber einen Schritt davor, bei 2 hoch n minus 1, da waren wir bei minus 1. So, das heißt, die modulare Ordnung, also die Ordnung von Tau modulo q, teilt 2 hoch n in z, das ist eine 2-Potenz, das heißt, diese Ordnung ist eine 2-Potenz, aber die davor, also 2 hoch n minus 1, die theoretisch möglich wäre, kann es nicht sein, weil da minus 1 rauskommt. Und auch davor kann minus 1 rauskommen, weil wir diese minus 1 erreichen. Das heißt, die Ordnung teilt das nicht nur, die Ordnung ist das. Interessant.
Auch wieder sowas wie die eindeutige Primfaktorzerlegung in Z, denn ansonsten wüssten wir nicht, dass die Ordnung von Tau modulo q eine 2-Potenz ist. Also das ist subtil. Ich feiere das kurz, weil das subtil ist und weil ich finde, dass wir nicht oft genug feiern, wie diese ganzen kleinen Eigenschaften von Z uns ständig erfreuen können und das Leben leichter machen. So, warum sind wir jetzt quasi fertig?
Na, weil ich jetzt sozusagen Q von der Größe her einquetschen kann. Ich habe ja gesagt, wir wollen am Ende darauf hinaus, dass dieser Primteiler Q, mit dem wir angefangen haben, in Wirklichkeit schon die ganze Zahl mn ist. Und das mache ich jetzt, indem ich größenmäßig das Q quasi nagelnd dran schiebe. Dafür brauchen wir noch ein kleines Argument. nochmal länger 2, 3. Das war der kleine Satz von Fermat im Ring Z-Wurzel 3. Dann schreiben wir noch einmal. Kommt Lennart 3 zum Einsatz. Denn jetzt nähere ich mich der Ordnung von Tau modulo Q nochmal auf andere Weise. Q ist ja eine Primzahl, also kann ich mir Tau durch Q angucken, modulo dieser Primzahl, und muss nur wissen, wozu die Primzahl kongruent ist, modulo 12, um zu wissen, ob diese Potenz kongruent zu Tau selbst ist oder zu Tau quer, modulo Q, das war dann mal 2, 3. Q ist kongruent zu 5 oder minus 5, da sagte uns unser Lemma 2, 3, dass wir dann bei Tau quer landen, modulo Q. Steht ja schon mit Lemma 2, 3. Also in unserem kleinen Satz von Fermat sozusagen, weil Q halt diese Kongruenz erfüllt, die irgendwo steht, da unten, 5 oder minus 5 mal 12. Das heißt, Tau Q plus 1 ist Tau quer. Tau, jedenfalls modulo Q, aber Tau quer mal Tau, das haben wir schon mehrfach benutzt, ist 1. In anderen Worten haben wir jetzt noch eine Information über die Ordnung von Tau modulo Q und die steckt in dieser Kongruenz. Denn wenn der Exponent Q plus 1 auch klappt, dann heißt es doch, dass die Ordnung von Tau modulo Q eben auch dieses Q plus 1 teilt. Aber wir wissen jetzt, was es ist. Wir wissen jetzt, dass es 2 hoch n ist. Jetzt wird das Q also plötzlich sehr groß. Das ist wieder das gleiche Lemma, 5, 13a. Wieder mit Lemma 5, 13a ist dann die Ordnung, die wir schon kennen, also 2 hoch n. Ups, mein Tau ist ein bisschen verunglückt. So. 2 hoch n ist dann ein Teiler von Q plus 1. Und jetzt basteln wir das einfach nur zusammen. Das heißt, insbesondere ist 2 hoch n kleiner gleich q plus 1, aber q plus 1 ist kleiner gleich, also q teilt ja mn am Anfang, das heißt q ist kleiner gleich mn, das heißt q plus 1 ist kleiner gleich mn plus 1. Mn ist 2 hoch n minus 1, plus 1 ist also 2 hoch n. Also steht da 2 hoch n kleiner gleich Gedöns kleiner gleich 2 hoch n, dann muss das alles gleich sein. Und so haben wir herausgefunden, dass Q schon unsere ganze Messenzahl ist. Und deswegen ist die Prim. Und deswegen sind wir fertig. Das war's. Freue ich mich nicht nur darüber, dass die einzelnen Argumente irgendwie schön sind und elegant und manche sind vielleicht auch überraschend, sondern ich freue mich auch darüber, dass man da auf einmal so viel Ringtheorie aus verschiedenen Ecken zusammenwerfen kann und Eigenschaften von Kongruenzrechnungen und Legendre-Symbole und sonst was. Und sowas finde ich mal toll, wenn da auf einmal so Argumente aus einer Ecke kommen, aus der man vielleicht nicht damit rechnet. Das ist das Ende von Kapitel 5. Da möchte ich kurz innehalten. Und mich freuen und schauen, ob Sie Fragen haben oder Anmerkungen oder Wünsche. Dann ist jetzt nochmal Tafelwissen angesagt. Da oben steht das restliche Argument, das heißt noch nicht geschehen. Wir wechseln jetzt das Thema. Tatsächlich kommt jetzt mein Lieblingskapitel. Die ophantische Gleichung. Darüber freue ich mich. nicht noch mehr als bei diesem Satz von Lukas Lima. Und das knüpft auch ziemlich gut an Sachen, die in der Algebra-Vorlesung passieren, in Algebra 1, wo wir ja über Ringe und Zeilentheorie sprechen. Ich werde also anfangen mit Sachen, die,
naja, je nachdem, wann die Algebra gehört wurde und bei wem und so, kann manche schon kennen und manche vielleicht nicht. Und dann werde ich an der einen oder anderen Stelle sagen, also das geht ungefähr so und im Buch kann man das da und da nachlesen. Oder vielleicht schauen Sie mich dann auch an, nach dem alles besprochen, kenne ich alles, weiß ich alles. So, mal gucken. Denn sowohl methodisch als auch inhaltlich würde ich da gerne anknüpfen,
damit unser Gehirn weiß, wo es welche Schublade aufmachen muss. Vielleicht sprechen wir kurz über den Gegenstand. Was ist denn eine diophantische Gleichung?
Vielleicht ist ja das gemeinsame Verständnis, wir erkennen eine, wenn wir sie sehen, aber wir können ja auch mal drüber reden, was es denn eigentlich ist. Woran erkennen wir eine diophantische Gleichung?
Gut, das Wort Gleichung ist jetzt noch nicht so spannend. Links und rechts stehen irgendwelche Sachen und es wird behauptet, dass die gleich sind. Und jetzt sucht man nach irgendwas, was die Gleichung erfüllt. Das heißt, da soll schon irgendwelche Variablen drinstehen. Erste Frage, wie viele unterschiedliche Variablen dürfen da drinstehen in einer diophantischen Gleichung? Ist das irgendwie begrenzt?
Beliebig viele
erstmal, genau. Die Koeffizienten, die da gegebenenfalls rumlaufen, wo dürfen die herkommen? Bei einer diophantischen Gleichung ist das begrenzt.
Meine Ganzzahl nicht.
Meine ich auch. Und wo suchen wir nach Lösungen? Oh, noch mehr Menschen. Ja?
Auch ganzzahlig.
Aha. Das heißt, wir befassen uns jetzt mit Gleichungen mit beliebig vielen Variablen, mit ganzzahligen Koeffizienten und wir suchen auch nach ganzzahligen Lösungen. Gut, dann wissen wir jetzt, worüber wir sprechen. Und mindestens ein Beispiel, das ist eins, bei dem ich weiß, dass es in jeder Algebra-Vorlesung besprochen wird, ist der 2-Quadrate-Satz von Fermat. Den kann man als diophantische Gleichung interpretieren. Das machen wir jetzt. Das nehmen wir 6,1 und das ist halt nur eine Wiederholung. Das haben wir sogar schon mal wiederholt und auch schon benutzt. 2-Quadrate-Satz von Fermat. Schreibe ich aber jetzt nochmal hin, weil es so schön in diesen Kontext diophantischer Gleichung passt. Die diophantische Gleichung, das werde ich auch irgendwann gnadenlos abkürzen. X² plus y² gleich n, wobei n eine natürliche Zahl ist, ist genau dann lösbar. Ist genau z lösbar? Nee, ist genau dann lösbar. Und wenn wir über die Lösbarkeit von diophantischen Gleichungen sprechen, dann wissen wir jetzt nach unserer kleinen Vorunterhaltung, dass wir damit immer meinen, es gibt ganzzahlige Lösungen. Denn, wer erinnert sich noch? Unter welchen Bedingungen ist diese diophantische Gleichung ganzzahlig lösbar? Was für Bedingungen muss ich da an n stellen, damit das geht? Okay, gut, dass wir heute drüber reden. Genau dann, wenn in der Primfaktorzerlegung von n diejenigen Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen, alle mit gerader Vielfachheit auftreten, also mit geradem Exponenten, alle. Nur genau dann, wenn das der Fall ist, die anderen Primzahlen sind egal, dann lässt sich n als Summe von 2 Quadraten schreiben, das heißt, dann ist das lösbar. Und dann kann man sich auch überlegen, wie das lösbar ist, weil man nämlich dann n als Normwert einer ganzen gaußschen Zahl erhält. Und dann kann man wirklich Lösungen angeben, indem man einfach nach solchen ganzen gaußschen Zahlen sucht. Wenn n, ich schreibe das mal irgendwie sinnvoll hin, wir sehen später ein Konzept, das solche Formulierungen einfacher macht. Das ist genau dann lösbar, wenn in n alle zu 3 mod 4 kongruenten Primzahlen. Mit gerader Vielfachheit auftreten. Das heißt,
erste Exponent in der Primfaktorzeile ist. Insbesondere kann man sich so herleiten, welche Primzahlen sich als Summe von zwei Quadraten schreiben lassen. Und das war wichtig, um in ZI zu verstehen, welche Primzahlen aus Z dort prim bleiben, beziehungsweise irreduzibel und welche nicht. Das heißt, haben wir alle schon gesehen, benutzt, bla bla bla. Und auch um zu zeigen, wie das funktioniert, haben wir den Ring ZI benutzt. Wollen wir uns nochmal kurz gemeinsam daran erinnern, wie das ging, weil es so schön ist und weil wir diese Ideen jetzt ja auch ein paar Mal brauchen. Ne? Also, wie ging es nochmal? Na, man überlegt sich, x Quadrat plus y Quadrat ist x plus y i mal x minus y i in ZI. Und jetzt habe ich hier auf der linken Seite mein n stehen. Das hat eine Primfaktorzerlegung in Z. Und dann kann ich mir die ganzen Primzahlen angucken und schauen, wie die sich in ZI verhalten. Manche bleiben prim, manche nicht. Das 2 im Münsterfeld, alles was mit Primzahlen zu tun hat, die kongruent zu 1 im Münsterfeld zerfällt. Aber die Leute, die kongruent zu 3 sind, okay, die bleiben irreduzibel. Das heißt, alles, was ich hier links sehe, muss ich auch hier rechts sehen. Und dann sehe ich, dass es in gerader Vielfachheit vorkommen muss. Denn bei komplexer Konjugation verändern sich die Primzahlen nicht. So kann man in 3 Sätzen erklären, wie es funktioniert. In der Algebra, wenn man das auch nicht beweisen kann, ein bisschen mehr. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Merken bitte, diese Idee merken, weil die nämlich fundamental wichtig ist für alles, was jetzt als nächstes passiert. Wenn wir uns die quantische Gleichung von gewissen Typen mal angucken. Nächste Gleichung. Und jetzt kommt es echt auf den Algebra-Durchgang an, ob man das schon gesehen hat, aber im Buch steht alles und ich habe noch aufgeschrieben, wo. Also wenn Sie hier den ausführlichen Beweis nachlesen wollen, dann können Sie es im Algebra-Buch machen, in Satz 9.6 in der neuesten Auflage. Das, was jetzt kommt, steht auch im Algebra-Buch. Falls Sie es also nicht bei mir oder jemand anders in der Vorlesung gemacht haben, dann können Sie das da nachlesen und da ist es Satz 9.12. Dieses Lemma macht pythagoreische Tripel. Auch nett. Können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen, wie das geht? Die diophantische Gleichung x Quadrat plus y Quadrat. Z-Quadrat hat unendlich viele Lösungen, wie das die ganze Zeit in Lösungen gemeint. Und wir können auch entscheiden, wie die aussehen. Ich schreibe jetzt etwas anders hin als im Satz im Buch, weil es um die Form der Lösung geht. Wir haben folgende Form. Es existieren A, B und D aus den ganzen Zahlen. Und zwar so, dass man das Paar XY auswählen kann. Wir sehen hier Symmetrie bei X und Y. X könnte a Quadrat minus b Quadrat mal d sein. Es könnte aber auch, ja, und das Negative davon, aber das kann man durch das Vorzeichen von b klären. Oder es könnte sein 2 mal a mal b mal d. Und für y gilt das Gleiche. Das heißt, eins von den beiden muss der eine Term sein und eins davon das andere. Und das Vorzeichen von d löst es auf, dass man bei der Quadrat betrachtet, für jede Lösung auch immer dass die Negative und das Negative dazu als Lösung hat. Na, wenn man das hat, dann weiß man auch, was Z ist. Z ist dann nämlich A Quadrat plus B Quadrat mal D. Oder, und jetzt kommt es aufs Vorzeichen an, denn wenn man sich hier entschieden hat, dann hat das auf, oder? Nee, hat Z keine Auswirkung. Auch D nicht. Ah, dann kann ich das einfacher machen. Z ist dann einfach A Quadrat plus B Quadrat in Klammern mal D, denn über das Vorzeichen bei D kann ich da kurz überlegen. Wenn ich mich festgelegt habe, Sicher ist sicher. Schreib den Vorzeichenwechsel hier lieber mit rein. Muss man nochmal darüber Gedanken machen, wie das mit den Abhängigkeiten ist, weil man irgendwas festgelegt hat, ob man das dann irgendwie unabhängig machen sollte. Aber das sind die Möglichkeiten, die man bekommt. Und ich sage nochmal kurz, was die Funktion von dem D ist. Wenn man eine Lösung gefunden hat, gucken wir nochmal die Gleichung an, dann kann man offensichtlich alles mit einer festen ganzen Zahl durchmultiplizieren und bekommt eine neue Lösung. Das heißt, man braucht auf jeden Fall irgend so ein Faktor da drin, der das abbildet, dass man das hat. Und das bedeutet auch, dass wenn man sich anguckt, wie man auf Lösungen kommt, also wie man wirklich eine Klassifizierung macht, dass man sich dann auf den Fall zurückziehen kann, dass da irgendwelche Sachen Teil davon sind. Das ist dann der Fall, dass in all diesen Wahlen immer das D1 oder -1 ist. So, für die, die das noch nie gesehen haben, kann ich auch hier einmal kurz skizzieren, wie das geht. Wir brauchen aber ein Hilfsmittel. Und das möchte ich vorher noch anschreiben. Steht und bis vor kurzem war es auch noch so, dass das in jeder Algebra-Vorlesung gemacht wurde. Deswegen kann es sein, dass das solche Leute kennen. Satz 3 und den findet man im Algebra-Buch als Satz 9, 10 auf Seite 118. Da brauchen wir einen faktoriellen Ring. Später machen wir häufig Sachen in Z, aber halt nicht nur. Deswegen ist der Satz so allgemein. 2R. Und sein A, B, C aus dem Ring und es soll nicht 0 sein. Und dann brauche ich noch einen Exponenten K aus dem 0. Und dann sollen A und B noch teilerfremd sein. Und das ist sinnvoll, das in dem Ring zu fordern, weil der faktoriell ist. Wenn ich das später anwende, und ich werde das oft anwenden, dann sage ich immer, irgendein Produkt ist assoziiert zu einer so und so vielen Potenz. Also hier, A mal B ist assoziiert zu einer Kartenpotenz in R. Dann gilt nämlich, dass diese beiden Faktoren A und B dann auch assoziiert zu Kartenpotenzen sind. Dessen Kartepotenz assoziiert zu A ist und genauso für diesen Ringelement, dass es für B gibt. Und wie toll das ist, das werde ich gleich ein bisschen mit Ihnen feiern. Jetzt nur mal auf die Uhr gucken, damit ich entscheiden kann, wo ich strategisch bin.
Mal schauen. Ja, so lange ist es nicht mehr. Dann habe ich jetzt folgenden Vorschlag. Wir reden ein bisschen über die Beweisideen für Lemma 6, 2 und Satz 6, 3. Das ist nämlich auch eine Vorbereitung für das, was als nächstes kommt, nämlich eine neue diophantische Gleichung, die wir dann einfach komplett zu Ende analysieren. Und dazwischen, glaube ich, würde sie von Pause anbieten. Einmal durchatmen. Aber ich kann ja auf das Buch verweisen, wo das alles sehr ordentlich drinsteht. Können Sie das nachlesen, falls Sie das nicht, wie gesagt, schon gesehen haben. Nur mal so, also wer erinnert sich an diesen Satz 6,3? Wer hat den gesehen in der Algebra? Nicht oder als Übungsaufgabe vielleicht, könnte auch sein.
Ich habe sowas definitiv schon mal als Übungsaufgabe bestellt. Und die pythagoreischen Trippel, wie ist das? Auch nicht, das heißt, da erzähle ich sogar jetzt irgendwie was Neues. Ja, cool, dann müssen wir das ein bisschen besprechen. Okay, dann besprechen wir das ein bisschen und ich verweise auf das Buch für die ganzen Details. Machen wir erst Satz 3. Das ist aber nur eine Skizze jetzt. Ich muss ein bisschen überlegen. Die ganzen Leute sind ja nicht null. Das heißt, dass ich davon ausgehen darf, dass C eine Zerlegung in Einheit mit Irreduzible hat. Im schlimmsten Fall ist es selber eine Einheit. Und dann kann ich zählen, wie viele irreduzible Elemente da vorkommen. Und diese Anzahl wird eindeutig bestimmt sein, wenn der Ring ist faktoriell. Dann gebe ich dieser Anzahl einen Namen und mache Induktion darüber. Ich mache also Induktion über die Anzahl der paarweise verschiedenen irreduziblen Leute, die in C vorkommen. Nee, nicht paarweise irreduzible, sondern generell. Ich mache Induktion über die Anzahl der irreduziblen Teiler von C, die vorkommen in einer Zerlegung in Einheit mit Irreduzible. Das ist was Wohldefiniertes. Induktion über M. In einer Zerlegung von C. Und was ist das Kleinste, was da passieren kann? Wo startet unsere Induktion? Na, ich würde sagen bei 0. Denn C könnte eine Einheit sein, dann habe ich gar keine irreduziblen Teiler. Aber wenn C eine Einheit ist, dann ist ja auch alles gar nicht schlimm. Denn dann ist das ganze Gedöns assoziiert zu 1. Und dann sind A und B. Dadurch, dass sie assoziiert sind, dadurch, dass das Produkt assoziiert ist zu 1, teilen A und B 1, das sind auch Einheiten, das heißt, sie sind auch assoziiert zu 1 und damit zu einer Kartenpotenz, nämlich zu 1 pro K. 1 ist dann so K. Dann ist alles einfach. Dann sind A, B, C assoziiert zu 1 des Rings. Genau, ich kenne den Ring nicht weiter, also muss ich die 1 irgendwie neutral bezeichnen. Aber auf jeden Fall bin ich dann fertig. Das ist mein Induktionsanfang. Und für den Schritt machen wir das Übliche. Alles soll stimmen, wenn man anstelle von C sich irgendwas da drüben anguckt, was einen irreduziblen Faktor weniger hat in der Zerlegung. Also müssen wir jetzt irgendwie von dieser Assoziiertheitsbeziehung zu etwas kommen, wo man bei C einen Faktor weniger hat. Also muss man irgendwas wegkürzen. Und wie machen wir das? Okay, hier ist die Idee, denke ich. Vielleicht fangen wir an mit einem irreduziblen Teiler von C. Dann wissen wir erstens P hoch K teilt C hoch K. Und was wissen wir noch? Naja, P kommt doch jetzt hier auf der rechten Seite in der Primfaktorzerlegung vor. Das Zeug ist assoziiert zu A mal B, also muss P da auch vorkommen in der Primfaktorzerlegung. Also, ich sage jetzt mal Primfaktorzerlegung für Zerlegung einer irreduziblen Reihe. Ja? Da links muss jetzt P vorkommen, bei A oder bei B. Und es kann nicht bei beiden vorkommen, weil A und B Teil davon sind. Also stecke ich jetzt alles, was wir an P-Potenz in C und K sehen, in einen dieser beiden Faktoren. Also sagen wir mal in A. Dann gilt jetzt also P hoch K teilt C hoch K und sogar P hoch K teilt A hoch K, O B A, weil A B Teiler kann ich so. Das gleiche können wir auch für B machen, aber das ist egal. Ja, und das heißt, dass ich mir jetzt quasi. Ich kann mir das so aufschreiben, A mal B gleich C hoch K mal eine Einheit. Und dann kürze ich auf beiden Seiten P hoch K raus. Und dann steht da sowas wie, das braucht schon ein bisschen Mutation. Das wird jetzt doch ein richtiger Beweis. Ich wollte eigentlich eine Skizze machen, aber jetzt habe ich gerade zu viel Spaß. Moment, ich brauche Mutation. Sind A0 und C0 aus dem Ring so, dass A gleich A0 bei P ist und C gleich C0 bei P Und da brauche ich noch eine Einheit, oder? Nee. Nee, es geht ohne. Dann ist doch jetzt. Will ich das so? Ich weiß nicht, ob ich das so haben möchte, aber ich improvisiere ja sowieso. Also, ich habe jetzt A mal B ist assoziiert zu C hoch K, was das gleiche ist wie C0 hoch K bei P hoch K. Ah, genau. Ich möchte das A0 so wählen, dass ich A schreiben kann als A0 mal P hoch K. Das ist noch ein bisschen besser. Das geht, weil P hoch K ein Teil davon A ist. Wieso A hoch K? Ja, wir haben noch rausgearbeitet, dass P hoch K A teilt. Denn P hoch K muss auf der linken Seite in diesem Produkt irgendwie drinstecken, in der Primfaktorzerlegung. Und wenn A und B Teil davon sind und wir schon entschieden haben, dass P ein Teil davon A ist, muss P hoch K ein Teil davon A sein. Das habe ich bestimmt gesagt. Und war dann nur so schusselig, das richtig hinzuschreiben. Wo war ich? Genau, deswegen kann ich das hier so hinschreiben. Und dann habe ich das A mal B schreibe ich jetzt um zu A0 mal P hoch K mal B. Und jetzt habe ich hier so ein Assoziiertheitsgedöns, wo ich überall P hoch K stehen habe und dann kann ich das wegkürzen. In Integritätsbereichen geht das. Das heißt, kürzen liefert jetzt A0 mal B ist assoziiert zu, was bleibt da übrig rechts? C0 hoch K. Genau, das heißt, der Witz ist jetzt, dass wir wieder was haben, wo wir assoziiert sind zu einer Kartenpotenz. Die Sachen links sind immer noch teilerfremd, weil ja A und B teilerfremd waren. Das heißt, ich kann die Funktionsvoraussetzung anwenden, denn C0 hat jetzt ja offensichtlich ein Leutchen weniger, ein induziertes Leutchen weniger in seiner Zerlegung. Per Induktion sind jetzt also A0 und B assoziiert zu Kartenpotenzen. Mit B sind wir dann fertig und für A0 baut man das zusammen. So, das ist der Beweis für Satz 6.3. Und jetzt können wir daraus eine...
Ich sage jetzt Beweisskizze, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es am Ende doch ein richtiger Beweis wird, weil ich mich so sehr freue. Für Lemma 6.2 machen.
Da verwenden wir das nämlich.
Okay, hier ist die Idee.
Für Lemma 6.2. Ich weiß, wie ich anfange, aber da muss ich kurz nachdenken, wie es weitergeht. Anfangen tue ich genauso wie bei dem zweiten Quadratsatz von Fermat. Denn wir haben hier ja auch so ein x Quadrat plus y Quadrat stehen und das schreit ja danach, dass man in den Ring der ganzen Gaußschen, ne? So, genau, Sie sehen es auch gut. Also fange ich an mit z Quadrat plus x Quadrat plus y Quadrat gleich x plus y mal das heißt, ich fange jetzt an mit irgendwelchen Reduktionen. Also erstmal sein x, y und z so, dass sie das lösen. Ich will ja die Lösung klassifizieren. Vorher setze ich einmal alles ein, was da steht und überprüfe, dass das wirklich Lösungen sind und sehe dann, ja, das passt. Also fange ich an mit x, y und z so, dass sie das lösen. Und dann vereinfache ich meine Analyse, indem ich sage, wenn die nicht teilerfremd wären, dann könnte ich jetzt ein DGT hernehmen. Ich fange mal mit x, y an. Falls die nicht teilerfremd wären, könnte ich vielleicht ein DGT hernehmen, D, der nicht 1 und nicht minus 1 ist. Da der dann x und y teilt, teilt er auch die Quadrate, also die Summe, also teilt er z. Dann kann ich mir irreduzible Teile davon hernehmen, die teilen dann alle wirklich z, nicht nur z Quadrat, sondern wirklich z. Und auf die Art und Weise kann ich das zusammenpuzzeln, dass ich dann da überall den so rauskürzen kann und eine neue Lösung kriege, sodass ich mich zurückziehen darf auf den Fall, wo x und y Teil davon sind. Das heißt, man macht so eine Reduktion. Die haben wir jetzt gerade mündlich gemacht. X, Y, Z, Z. Lösen die Gleichung. Und X, Y, sind Teil von Z. Das heißt, so fängt man an. So nimmt man sich Notation her. Und dann, was möchte ich mir als nächstes überlegen? Ach so, Teil davon in Z zu sein, heißt, dass die nicht beide gerade sein können. Denn sonst hätten sie ja als DGT 2 und minus 2 mindestens. Also ist eins davon ungerade und dann kann ich mich für irgendeins entscheiden.
dann überlege ich mir, dass Z ungerade ist. Und zwar mache ich das, glaube ich, so, zu überlegen, dass es irgendwie mit Kongruenz ist. Wenn Z gerade wäre, dann wäre die linke Seite nicht vierteilbar und dann kann ich mir überlegen, dass ich das auf der rechten Seite aber nicht hinkriege mit Teil der Kanten X und Y. Irgendwie so. Also Teil der nächste Z ist ungerade. Der Schritt macht Spaß und den zeige ich jetzt aber nicht, weil ich den nämlich nachher in der nächsten Gleichung zeigen will. Aber der geht hier, glaube ich, genauso. Aber hier merkt man, dass sie mal den Ring wechselt. Denn da oben haben wir so eine Zerlegung in ZI hingeschrieben, eine multiplikative Zerlegung. Und als nächstes kann man sich dann überlegen, dass die beiden Faktoren, die hier stehen, in ZI-Teiler fremd sind. Wir können ja mal kurz überlegen. Ich schnappe mir die GT, der teilt dann diese beiden Leute, also teilt die Norm davon, die Norm von denen. Aber die Norm von x plus yi ist ja genau dieses Produkt, was hier rechts steht. Also das ist z-Quadrat, also ist die Norm ein Teiler davon, also ungerade. Und gleichzeitig ist die Norm aber auch ein Teiler, gleichzeitig ist unser GT ein Teiler davon und auch davon. Und deswegen auch von der Summe und von der Differenz. Und dann kann man rausfinden, dass die Norm davon deswegen auch eine Zweierpotenz sein muss. Das heißt, wir sind gleichzeitig ungerade und eine Zweierpotenz, also sind wir 1. Und damit sind wir eine Einheit, deswegen sind die Teile frei. Das sehen wir gleich nochmal ordentlich. Deswegen schreibe ich das hier nicht hin. Und dann hat man nämlich hier so ein Produkt, zwei Teile freie Leute. Das Produkt ist sogar gleich einem Quadrat, also insbesondere assoziiert zu einem Quadrat, dann kommt unser toller Satz und sagt, dass dann diese beiden Leute assoziiert zu Quadraten sind. Also hat man dann zwei Fälle. X plus y, schreibt es mal anders hin. Vier Fälle, weil wir vier Einheiten haben, aber man kann dann sich klar machen, dass man es auf zwei Fälle reduzieren kann, indem man bei den Vorzeichen von den Imaginärteilen rumwackelt. Und dann schreibt man sich das wirklich mit Koeffizienten hin, kriegt ein paar Fälle, rechnet das aus und kommt auf die Lösung. Das ist wirklich ganz, von da aus ist es dann ganz einfaches Nachrechnen. Und auch das führe ich jetzt nicht aus, weil erstens vielleicht ein guter Moment für eine Pause ist und weil zweitens diese Art der Strategie unser ständiger Begleiter in Kapitel 6 ist. Was ist hier passiert? Wir hatten eine diophantische Gleichung. Da standen Summen. Wir haben irgendeine Summe geschickt in ein Produkt umgeschrieben, haben in einem Ring gearbeitet, in dem dieses Produkt lebt und wo man irgendwas weiß. Also hier jetzt gerade ZI. Und dann haben wir so lange rumargumentiert, bis wir unseren tollen Satz anwenden konnten, wo man teilerfremd ist und das Produkt assoziiert zu einer Kartenchance, um dann irgendwie auf Fälle zu kommen, wo man das Konkretes einsetzen kann und dann irgendwas konkret ausrechnen kann. Das ist da passiert. In Klammer 6.2. Und die diophantische Gleichung, die wir uns dann nach der Pause anschauen, die sieht so aus. Y hoch 3 gleich x² plus 1. Man sieht, Lösungen, es sind nicht viele, und wir zeigen, dass es auch wirklich nicht nach mehr wird, indem wir sowas Ähnliches machen. Auf der rechten Seite können wir nämlich schreiben, x plus i mal x minus i, das ist auch eine Zerlegung im Ring ZI. Das heißt, wenn wir es irgendwie hinkriegen, zu zeigen, dass diese beiden Faktoren auf der rechten Seite teilerfremd sind im ZI, können wir wieder unseren Wundersatz anwenden, kommen auf keine Entscheidung und können hoffentlich ausrechnen,
was für Möglichkeiten es gibt. So, wir werden jetzt, ich vor allem, ich hoffe Sie auch, werden jetzt auch ein paar Mal darüber freuen, wie toll diese Strategie funktioniert, nicht nur in ZI, sondern auch in anderen Ringen. Und dann irgendwann kommt die erste Gleichung, bei der es anfängt schief zu gehen. Und dann reparieren wir, das heißt, wir verbessern die Strategie. Wir reparieren, wie kann man das und da trinken, wie kommt man da rum. Und es wird dann schwieriger, aber es wird immer noch so ähnlich funktionieren. Diese Idee trägt ziemlich weit. Aber mehr dazu nach der Pause. Gucken wir mal, wie lange wir Pause machen.
Oh, das ist ja super. Wir machen 10 Minuten Pause, 20 Folgen geht's weiter. Ja, bis gleich.